Wir als Gründerteam sind da so rangegangen, dass wir gesagt haben, wo möchten wir hinkommen mit Klarneo? Was denken wir auf Personenanzahl bezogen, weil Personen, die Mitarbeitenden sind nun mal unser Produkt. Was denken wir, bis wohin geht es? Was ist realistisch? Und dann haben wir einfach mal gesagt, 120 maximal. Und dann haben wir gesagt, okay, dann bauen wir jetzt schon die Prozesse so, dass sie auch für 120 Leute noch passen.
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema in dieser Folge: Lernen von Gründern. Wie gründet man eine erfolgreiche Agentur? Mit Klarneo-Gründerin Magdalena Müß. Und hier ist euer Host und für Gründer-Chefredakteur René Klein.
Schön, dass ihr wieder dabei seid beim Podcast Besser gründen von fürgründer.de. Wir haben regelmäßig erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer zu Gast, die ihre wichtigsten Tipps und Erfahrungen beim Unternehmensaufbau weitergeben. Ich freue mich nun auf Magdalena Müß von der internationalen SEO-Agentur Klarneo aus Berlin. Und wer jetzt beim Namen Klarneo als treuer Zuhörer aufhorcht, ganz genau, von Klarneo ist auch regelmäßig Magdalenas Mitgründer Matthäus bei uns rund um das Thema SEO zu Gast. Mit Magdalena geht es aber nun darum, wie sie und ihre zwei Co-Gründer Klarneo zu einer Agentur mit rund 80 Mitarbeitenden und namhaften Kunden wie Henkel, Zalando und Tum aufgebaut haben. Hallo Magdalena.
Hallo René, danke, dass ich hier sein darf.
Magdalena, vielleicht ganz am Anfang, ihr habt ja 2017 gegründet. Nur zurückblickst, vielleicht einfach nur mal, warum hast du eigentlich damals Klarneo gegründet und dich auch entschieden, ich möchte jetzt Unternehmerin werden?
Tja, gute Frage. Ich glaube, also eine richtige Antwort habe ich dafür nicht. Ich habe immer schon so ein Gefühl in mir gehabt, nenne ich es mal, wo ich mir dachte, das könnte mir gut liegen. Gründen, etwas selber aufbauen, weil ich eben zum einen sehr prozessverliebt bin und dieses von vorne bis hinten durchplanen und umsetzen und immer wieder zu gucken, wie ist der Status quo. Das liegt mir gut und ich habe auch schon immer gerne mit Leuten zusammengearbeitet, mit und für Personen. Mhm. Und das ist ja das, was man als Unternehmensgründerin dann auch tut. Man schafft ein Umfeld, ein Arbeitsumfeld für Mitarbeitende, was man so gestaltet, wie man es haben möchte.
Mhm. Und im Bereich Suchmaschinenoptimierung, wie kam das?
Genau, das kam, weil ich zusammen mit meinen Co-Gründern auch schon vorher in dem Bereich gearbeitet habe, bei einer anderen Agentur. Dort habe ich 6,5 Jahre ungefähr gearbeitet. Die Agentur wurde verkauft. Es gab ein paar Änderungen in dieser Agentur und wir haben uns dann überlegt, ja, wollen wir hier bleiben oder wollen wir es wagen und auch mal was Eigenes machen? Es war fairerweise mit relativ wenig Risiko, würde ich sagen, für uns verbunden, weil wir wussten schon, was wir tun müssen, also welche Dienstleistungen wir anbieten möchten. Wir wussten schon, wir hatten schon einen Namen in der Branche, sage ich mal. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, lass es uns tun und dann lass es uns ausprobieren, ob die Welt noch eine weitere SEO-Agentur braucht.
Was dann passiert ist und wie sich es bei euch entwickelt hat, das besprechen wir gleich. Was sind dann heute deine Aufgaben bei Klarneo?
Heute arbeite ich am Unternehmen, würde ich sagen. Also ich arbeite wenig operativ selber. Ich arbeite immer mit Leuten zusammen an Themen. Ich habe keine eigenen Themen mehr, die ich alleine verantworte. Ich habe ein tolles Team, mit dem ich Sachen umsetze. Ich bin für die Entwicklung von unseren Führungskräften verantwortlich, für die Organisationsstruktur, also welche Teams wir haben, für welche Aufgaben die Teams verantwortlich sind. Ich habe Finanzen im Blick, ist auch ein Thema, was bei mir liegt. Interne Prozesse, habe ich vorhin schon gesagt, das liegt mir gut. Das ist habe ich nicht aus der Hand gegeben. Das ist immer noch in meinem Verantwortungsbereich. Prozesse aufsetzen, aber auch immer wieder zu schauen, sind die Prozesse, die wir haben, jetzt noch die richtigen? Auch gerade bezogen auf verschiedene Wachstumsphasen, die wir natürlich auch hatten. Und auch sonst äußere Umstände, die als Änderungen abverlangen. Ich betreue noch einen von unseren Top-3-Kunden, einfach historisch gewachsen. Das war einer meiner ersten Kunden und die sind immer noch bei uns. Und ja, ich mag die Leute dort und die finden das, glaube ich, auch ganz okay, dass ich immer mal wieder dabei bin und meinen Input mit einbringe. Das sind so ungefähr die Aufgabenbereiche.
Wie sich das vielleicht verändert hat über die Zeit, besprechen wir später auch im Podcast. Ich glaube, für Agenturen oder eigentlich jedes Unternehmen ist ja auch immer die Frage, wie positioniere ich mich im Markt und wie grenze ich mich auch von meinen Wettbewerbern ab? Du hast ja selber gesagt, braucht es überhaupt noch eine weitere SEO-Agentur? Ne? Das war damals 2017 euer Blick auf den Markt. Insofern die Frage, was ist denn das Besondere an Klarneo? Wie grenzt ihr euch ab? Ne? Stichwort vielleicht auch USP. Wie habt ihr das hinbekommen oder was macht ihr da konkret?
Ja, Also wir machen jetzt nicht alles grundlegend anders als andere Agenturen. Das muss man fairerweise dazu sagen. Es ist keine Rocket Science. Wir haben nicht das Patent für irgendetwas im Bereich SEO und Content Marketing. Ich glaube, im Grunde machen Agenturen am Ende dann alle das Ähnliche oder ja, machen die Dienstleistungen ähnlich. Was uns von Anfang an wichtig war, ist, dass wir einen starken Fokus auf die Personen hatten. Personen intern, auf Mitarbeitende, da haben wir eben in der Vergangenheit sowohl in unserem eigenen Berufsleben, aber auch bei Kunden von uns früher mitbekommen, dass man da vielleicht Sachen anders machen kann in dem Umgang mit den Mitarbeitenden, aber auch in dem Umgang mit KundInnen, also mit den Personen auf der Seite unserer Kunden. Das war ein starker, ja, oder von Anfang an schon ein starker Ansatz von uns zu sagen, uns geht es darum, eine Partnerschaft zu haben. Wir verstehen uns, ja, wir sind Dienstleister, aber wir verstehen uns auch als Teil des Teams von unserem Kunden. Also wir möchten nicht gegeneinander arbeiten, wir wollen da nicht irgendwie, dass wir als reine Diener angesehen werden, sondern wir möchten, dass es einen Personal Fit gibt, dass man ähnliche Werte vertritt, was eben auf Kundenseite gemacht wird. Und das haben wir relativ gut auch umgesetzt und führen das auch fort. Und wir haben auch einen Fokus darauf gelegt, dass wir gesagt haben, wir gehen weg von Standarddienstleistungen. Bei uns kriegt jeder Kunde das, was zu den Bedürfnissen von dem Kunden am besten passt. Das bedeutet, dass wir am Anfang immer sehr intensive Gespräche führen müssen, weil wir nicht sagen, hier, wir haben diese drei Pakete, such dir eins aus, lieber Kunde, sondern wir müssen verstehen, wo steht der Kunde und was braucht er, um erfolgreich zu werden. Und das muss man erstmal herausfinden, weil das Kunden manchmal auch selber nicht wissen, wo sie stehen und was sie brauchen. Da investieren wir relativ viel Zeit. Wir haben sehr, sehr hohe Qualitätsansprüche. Also wenn jetzt Kunden zu uns kommen und sagen, ich möchte es schnell und günstig, dann sind wir nicht die richtige Agentur. Also da ist bei uns intern auch im Team sehr fest verankert, dass wir unsere Arbeit, die wir rausgeben, eine sehr hohe Qualität haben soll. Und wir haben auch immer schon gesagt, wir möchten innovativ sein, wir möchten Themen vorantreiben, wir möchten schon weiterdenken, vorausschauen, planen, was könnte in den nächsten Jahren relevant sein, aber auch individuell für Kunden, was könnte für die noch relevant sein in den nächsten Jahren, ganz speziell für sie. Mhm.
Jetzt seid ihr 2017 losgelaufen, auch mit dem Gedanken, braucht es noch eine SEO-Agentur. Was war denn da zunächst die größte Herausforderung für euch?
Am Anfang war die Markenbildung, der Markenaufbau von der Marke Klarneo, würde ich sagen, war das die größte Herausforderung in den ersten Monaten. Man kannte vielleicht unseren Namen von uns Gründern. Den Namen Klarneo kannte man aber nicht. Das ist ja jetzt auch ein fiktiver Begriff, den wir uns dort als Marke ausgedacht haben, mit dem es noch keine Verbindung zu einem bestimmten Thema gab. Das heißt, wir haben am Anfang sehr viel dafür getan, uns als Marke zu positionieren. Und das war schon eine Herausforderung, weil wir eben auch selbstfinanziert sind, eigenfinanziert. Wir hatten nicht viel Zeit, um, ein Jahr zu investieren, um die Marke aufzubauen und dann die ersten Kunden anzunehmen, sondern es musste schon parallel alles funktionieren, damit wir auch Einnahmen haben. Genau.
Was haben denn gerade das Thema Kundenakquise dann aus Agentursicht? Wie lief das denn am Anfang? Gerade wenn du eben sagst, die Leute kannten vielleicht uns als Personen, das neue Unternehmen aber nicht. Was ist euch da entgegengekommen, vielleicht auch von den Kunden?
Ja, in den ersten Wochen kamen schon ein paar Kunden über den Namen von uns, weil sie uns kannten von der vorherigen Agentur. Wir hatten aber auch schon Probleme mit Kunden, die gesagt haben, also hauptsächlich größere Konzerne dann, die gesagt haben, okay, wir würden gerne mit euch arbeiten. Wir sehen, was ihr macht, was ihr euch nach außen hin präsentiert. Das finden wir gut. Wir kennen euren Namen, aber ihr seid ein junges Unternehmen, eine junge Agentur. Wir brauchen Partner, die eben gefestigt sind. Es ist für uns ein Risiko, jetzt die Agentur zu wechseln zu einem Unternehmen, was es womöglich in ein paar Monaten nicht mehr gibt. Mhm. Die Gefahr besteht ja immer, dass Startups dann auch mal scheitern. Das war auf jeden Fall eine Herausforderung, wo wir an dem einen oder anderen Unternehmen dann auch lange Zeit dranbleiben mussten, immer wieder so den Vertrauensaufbau, da Zeit investieren mussten, sagen mussten, hey, wir sind noch da, uns geht es gut, wir entwickeln uns, um sie dann eben nach einiger Zeit von uns dann doch überzeugen zu können.
Was waren denn aus deiner Sicht so die wichtigsten Maßnahmen, um eben diese Marke und auch also euer Unternehmen sukzessive zu etablieren, um dann dieses Vertrauen einerseits zu rechtfertigen und aufzubauen?
Ja, alles im Bereich Eigenmarketing. Artikel schreiben, speaken, auf Konferenzen Webinare geben, in Podcasts zu Gast sein. Alles das, was man nach außen tragen kann. Wir haben mit LinkedIn angefangen, schon relativ früh dort zu uns zu präsentieren als Unternehmen, als Personen, also wir als Gründerteam, aber auch zu einzelnen fachlichen Bereichen haben wir uns eine Strategie gemacht. Wir waren auf ziemlich vielen Plattformen dann einfach aktiv und haben unsere Inhalte nach außen getragen.
Mhm. Sodass man eben auch sehen konnte, okay, ihr wisst, worüber ihr sprecht oder schreibt und seid auch in den entsprechenden Fachmedien mit drin.
Genau.
Wie läuft denn eigentlich so eine typische Kundenakquise in dem B2B-Umfeld und Agenturumfeld bei euch? Vielleicht kannst du uns da mal ein paar Einblicke geben und vielleicht auch ein paar Tipps, wie man es schaffen kann. Und das ist ja auch erstaunlich, dass ihr sehr, sehr viele große Unternehmen als Kunden habt, die ja besonders schwierig zu gewinnen sind.
Ja, also es geht alles bei uns über Empfehlungen. Vor allem am Anfang von der Geschichte von Klarneo gab es ganz viel Empfehlungen von Leuten, die wir teilweise gar nicht kannten, die aber von anderen Leuten von uns gehört haben und gesagt haben, ich denke, da gibt es Gründerprogramme, Gründergruppen, die sich untereinander austauschen, aber auch in anderen Bereichen, die gesagt haben, hey, ich suche eine SEO-Agentur oder eine Content-Marketing-Agentur, hat jemand eine Empfehlung für uns? Und da wurde dann Klarneo als Name relativ häufig genannt. Und dann hatte man immer schon einen warmen Kontakt, was super wichtig für uns ist. Viele Anfragen oder ich sage mal schätzungsweise 70-80% der Anfragen, also Unternehmen, die bei uns anfragen, ob sie mit uns zusammenarbeiten können, das sind warme Kontakte. Die kennen jemanden von uns, die kennen uns als Marke, die haben uns schon mal irgendwo gesehen, hatten irgendwelche Berührungspunkte mit uns. Und das ist natürlich eine sehr bequeme Situation für uns, weil in dem Kopf dieser Person, dieser Leute ist schon der Gedanke, okay, mit denen könnte es gut werden, mit denen kann man wahrscheinlich gut zusammenarbeiten und die Überzeugung, sie dann zum Kunden zu konvertieren, das geht einfacher, als wenn es ein kalter Kontakt ist.
Habt ihr denn so Pitch-Situationen, wo ihr im Prinzip eingeladen werdet und hey, wir haben jetzt hier, wir wollen drei Agenturen challengen und die Beste kriegt den Auftrag. Ist das etwas, was typisch ist in der eurer Branche?
Typisch, ja. Große Konzerne müssen in der Regel pitchen in unterschiedlichen Intervallen. Wir haben das auch. Es kommen immer mal wieder Pitches rein, mal mehr, mal weniger pro Jahr. Oftmals aber auch da haben wir schon vorher einen Kontakt dann zu den Unternehmen gehabt. Das heißt, wir wissen, es kommt ein Pitch. Wir kennen schon die Ansprechpartner. Wir kennen schon ungefähr die Bedürfnisse, die dieses Unternehmen hat, was uns dann auch wiederum in eine sehr positive und gute Situation versetzt. Es gibt aber auch offizielle Ausschreibungen, da hat man noch nie was vorher gehört. Dann kriegt man eine E-Mail an die Info@ und da steht dann drin, hier, wir machen eine Ausschreibung, nehmt mal teil. Die Deadlines sind meistens recht kurz. Das sind aber auch Pitches, wo wir uns in der Vergangenheit aus Erfahrung dann entschieden haben, dass wir da nicht teilnehmen. Nicht an allen zumindest.
Okay, also da auch zumindest selektiv vorzugehen, um im Endeffekt auch Ressourcen vielleicht zu sparen.
Genau. Ressourcen sparen, weil so ein Pitch, der kostet viel Aufwand, viel Zeit, ist meistens immer mit kurzen Deadlines verbunden.
Gerade bei einer Agentur, ihr verkauft ja keine Software, sondern Dienstleistungen, hängt ja viel von den Mitarbeitenden ab, müssen die Mitarbeitenden diese Dienstleistungen ja erbringen. Wie war das für euch, so als kleine Agentur damals, auch noch relativ unbekannt, jetzt auf Mitarbeitersuche zu gehen?
Ja, das war ein Wechselbad der Gefühle, würde ich es mal nennen. Also wir sind mit einer sehr guten Position gestartet. Wir sind nämlich direkt mit 9 Personen gestartet bei Klarneo, weil wir direkt zum Start uns unsere damaligen LieblingskollegInnen von uns überzeugen konnten, dass sie mitgekommen sind. Und diese Personen, die waren alle auf einem Senior-Level oder auf dem Weg zum Senior-Level. Das heißt, das war sehr vorteilhaft für uns. Wir kannten die Leute persönlich, wir wussten, wir teilen die gleichen Werte. Sie haben auch mitgearbeitet an den Unternehmenswerten. Die sind also sehr tief verankert schon gewesen bei den ersten Mitarbeitenden. Und wir wussten, was sie fachlich können. Ab dann, als die Wachstumsphase anfing, da wurde es schwieriger. Zum einen eine kleine Agentur, wir waren nicht bekannt. Damals, 2017, 18, war der Arbeitsmarkt sehr leergefegt schon, würde ich mal sagen. Also es gab wenig Personal oder Mitarbeitende, die auf der Suche waren nach neuen Jobs. Man musste da sehr überzeugend sein. Viele auf einem Junior- und Trainee-Niveau, das war okay. Da gab es einige, die gesucht haben. Aber wenn man dann ab einem Senior-Level gesucht hat, das war eigentlich unmöglich, da Leute zu finden. Und das hat uns sehr vor Herausforderungen gestellt. Wir hatten auch Situationen, wo Leute einen Vertrag unterschrieben haben. Wir waren happy, weil wir sehr lange dafür gebraucht haben, überhaupt eine Person zu finden, die dann auch mit unseren Werten matcht, die fachlich wahrscheinlich das kann, was wir von ihr brauchen. Und dann gab es mehr als einmal den Fall, dass die Leute dann einen Tag vorher oder am gleichen Tag angerufen haben und gesagt haben, ja, ich habe jetzt hier doch woanders noch einen Vertrag unterschrieben, ich komme dann nicht. Und ja.
Woran lag das aus deiner Sicht? Weil ihr als Agentur unterwegs wart, waren die Jobs auf Seite der, also ja eigentlich eurer potenziellen Kunden, also auf Unternehmensseite attraktiver. Was glaubst du, was waren da so die Gründe, warum da auch so eine Unzuverlässigkeit oder im Prinzip auch so eine Schwierigkeit bestand, überhaupt Mitarbeitende für dieses Thema, hier Agentur, jung, aufstrebend zu gewinnen?
Es war am Ende das Geld. Ich würde fast sagen, bei allen Fällen war es das der Fall, dass wir als Bootstrapped-Unternehmen nicht das zahlen konnten, was große Konzerne zahlen konnten oder was Startups mit Millionen Finanzierung zahlen konnten als Gehalt. Es lag nicht daran, dass ihnen die Arbeit nicht gefallen hätte oder das Unternehmen an sich nicht gefallen hätte, sondern sie haben einfach woanders mehr bekommen. Und das ist eine Herausforderung, die hat man als Agentur, glaube ich, sowieso schon immer im Vergleich zu Konzernen oder Unternehmen generell. Weil man natürlich bei Agenturen muss ja jede Person auch das Geld wieder einbringen, was sie einen kostet. Und das ist gerade in Zeiten, wenn die Unternehmen da preissensibel sind, ist es schwierig, das umsetzen zu können. Ja, und dann Berliner Umfeld und wir als Startup selbst finanziert, mussten wir natürlich auch gucken, wie wir unser Geld haushalten, dass wir da uns das leisten konnten.
Ist das etwas, was ihr über die Jahre verbessern konntet, also wo ihr dann konkurrenzfähiger geworden seid? Oder habt ihr euch noch andere Dinge überlegt, die diesen Unterschied vielleicht ein Stück weit kompensieren, sodass sich jemand auch proaktiv für euch, für die Agenturseite entscheidet?
Ja, also wir haben an diversen Themen gearbeitet. Wir haben zum einen, sind wir jetzt in der Lage, bessere Gehälter zahlen zu können, ganz klar. Wir haben auch an so Benchmarks teilgenommen, dass man einfach, dass wir herausfinden konnten, wo stehen wir denn eigentlich im Vergleich zu ähnlichen Arbeitgebern hier im Berliner Raum. Da wissen wir auf jeden Fall, dass wir mindestens im Durchschnitt liegen, vielleicht leicht überdurchschnittlich mit den Gehältern. Nicht für alle Positionen, das ist klar. Einige sind halt wichtiger, andere nicht so wichtig. Oder wichtig ist nicht das richtige Wort, aber man muss ja immer nach Nachfrage und Angebot gucken. Ne? Also bei Positionen, wo es ein hohes Angebot an Mitarbeitenden geht, da zahlen wir auch gute Gehälter, aber nicht überdurchschnittlich gut, würde ich behaupten. Wir haben viel in dem Bereich gemacht, auch Benchmarks eben festgelegt, so Gehaltsbänder festgelegt, dass die Leute auch wissen, wo stehen sie, wo können sie sich hinentwickeln, dass sie schon wissen, wo geht es hin, was sind so die nächsten Schritte oder wo ist dann auch vielleicht eine Maximalgrenze erreicht. Fairerweise aus Transparenzgründen muss man das natürlich auch sagen. Irgendwo ist dann eine Grenze vom Gehalt auch erreicht, wo es sich einfach wirtschaftlich nicht mehr lohnt. Für uns als Unternehmen, wir es uns nicht leisten können, noch mehr zu zahlen. Wir haben aber auch parallel ganz viel Employer Branding gemacht. Zum Beispiel haben wir viele Benefits uns auch überlegt, die zusätzlich auf das Gehalt noch mit draufkommen. Wir haben sehr an der Flexibilität der Arbeit bei uns gearbeitet, damit eben das Arbeiten bei uns schön ist und angenehm ist. In einem angenehmen Umfeld mit Benefits, die man dann zusätzlich noch hat. Und das Gehalt ist dann ein Teil von vielem, was man bei uns bekommt.
Kannst du ein paar Beispiele für eure Benefits? Also wie würdest du jemanden, der jetzt sagt, oh, klingt ja gut, in einem schönen Umfeld zu arbeiten, bei Klarneo, interessiert mich. Was bedeutet das konkret aus deiner Sicht? Was sind so die wichtigsten Dinge?
Ja, also Homeoffice zähle ich jetzt nicht dazu. Das war bestimmt 2017 ein Argument. Vor Corona hatten wir auch schon Homeoffice. Das war damals ein Benefit, was heute kein Benefit mehr ist, sondern einfach gegeben sein muss. Wir haben diverse Sportprogramme, Fitnessprogramme, zum Beispiel Urban Sports gibt's bei uns. Wir haben Yoga-Kurse, an denen man teilnehmen kann. Wir machen regelmäßig so Rückenfitness und im Büro Stretchen. Und wir haben viermal im Monat kommt ein Masseur zu uns ins Büro, wo wo man dann einfach nur 5 Euro zuzahlt für eine halbe Stunde Massage zum Beispiel, also viel gesundheitlich. Wir haben auch eine Psychologin, wo die Mitarbeitenden bei uns Zugriff drauf haben, 3 Sitzungen pro Jahr. Wenn es eben Themen gibt, die sie nicht schaffen, alleine zu lösen, dann haben sie die Möglichkeit, dort auf die Psychologin Zugriff zu haben. Auch immer sehr spontan, ohne dass man da lange warten muss. Muss nicht nur beruflicher Kontext sein, man kann dort auch private Themen klären. Wir wissen ja auch nicht, worum es da geht, worüber da gesprochen wird. Genau, wir haben Gleitzeitmodelle, Flexibilität, je nachdem. Also bei uns kann sich zum Beispiel jede Person entscheiden, wie viele Stunden sie pro Woche bei uns arbeiten will.
Mhm. Wie häufig? Einmal pro Monat neu festlegen, einmal im Jahr oder wie legt ihr das fest?
Nach Absprache.
Okay.
Also man kann das befristet machen. Man kann jetzt sagen, oh, jetzt hier im Sommer habe ich vor, weiß ich nicht, will ich jeden Tag, jede Woche einmal am See sein. Also reduziere ich meine Stunden auf 32 Stunden pro Woche, damit ich einen Tag frei habe, den Freitag zum Beispiel. Und das befristet aber auf 6 Monate. Man kann das für immer sagen. Wir müssen das als Agentur natürlich auch betrachten. Wie ist die Auftragslage aktuell? Aha. Lässt sie das zu? Also manchmal kann es vielleicht sein, dass wir sagen, okay, ab morgen ist das noch nicht möglich, dass du deine Stunden reduzierst, aber in 2, 3 Monaten wäre das möglich. Das muss man einfach besprechen dann, wie was möglich ist.
Führt ihr dann regelmäßig so Mitarbeiterzufriedenheitsbefragungen durch, dass ihr auch eine Rückmeldung habt? Ne? Also aufgrund dieser ganzen Aktivitäten bringt ihr auch was. Mhm. Wie messt ihr das?
Ja, da haben wir verschiedene Sachen. Wir haben einen Feel-Good-Bot, heißt der. Mhm. Der wird einmal pro Woche bei Microsoft Teams ausgelöst, wo man einfach eine Bewertung 1-5 abgeben kann. Wie geht's dir aktuell? Und dann kann man, wenn man möchte, optional auch noch was dazu schreiben. Mir geht's gut, weil, mir geht's nicht gut, weil. Das ist so eine ganz kurze Impulsivabfrage quasi. Wir haben immer im All Hands, also einmal pro Monat haben wir ein All Hands, einfach eine Präsentation zu Unternehmenszielen, wo wir gerade stehen mit allen Mitarbeitenden. Dort fragen wir am Ende nochmal die Zufriedenheit ab. Da geht es auch ein bisschen tiefer, da sind es glaube ich 5 Fragen. Mit welchem Gefühl gehst du heute nach Hause? Und welches Gefühl beschreibt die letzten 4 Wochen am besten? Sowas. Und dann haben wir 2-mal pro Jahr eine große Umfrage. Das sind 90 Fragen, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Also Mitarbeitendenumfrage, die wir durchführen über ein externes Tool, einfach anonym, wo man sehr tief abfragt, auch die Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen, mit anderen Teams. Zu uns als Geschäftsführer fragen wir Feedback ab, weil wir das einfach sehr selten so mündlich mitgeteilt bekommen. Das werten wir dann zusammen aus. Alle werten das zusammen aus und dann leiten wir Maßnahmen davon ab.
Okay, und könnt ihr eine positive Trendentwicklung sehen in den Ergebnissen? Dass ihr sagt, Mensch, das, was wir auch investieren, das zahlt sich dann aus?
Ja. Also man sieht schon, dass man, wenn man sich in einem Jahr oder in einem Halbjahr vorgenommen hat, an einem Thema zu arbeiten, dann sieht man schon, wie es sich danach entwickelt hat. Ja.
Spannend. Ich möchte noch auf ein Thema eingehen, was du auch ganz zum Anfang schon gesagt hast, gerade als ihr gestartet seid und die Leute, die mit euch gestartet sind, hast du direkt auf eure Werte referenziert. Warum sind Werte aus deiner Sicht für ein Unternehmen so wichtig? Und Anschlussfrage, was ist es denn bei Klarneo beispielsweise? Also, dass du mal ein paar Beispiele gibst und wie das eben auch dann vielleicht einen positiven Einfluss hat auf eure Arbeit.
Ja, also für uns war, bevor wir Klarneo gegründet haben, war schon klar, dass wir Werte brauchen, einfach als Richtlinie für uns, an die wir uns halten wollen, damit wir wie einen Wegweiser haben. Vision ist jetzt was anderes, das sind nicht die Werte, das ist klar, aber wir haben die immer im Blick. Wir wissen genau, was unsere Werte sind. Die haben wir damals mit den ersten Mitarbeitenden zusammen entwickelt. Da gab es Klarneo noch gar nicht. Also die Werte sind vor Klarneo schon entstanden. Wir saßen da bei mir im Wohnzimmer auf dem Boden mit ganz vielen Post-it-Zetteln und haben gebrainstormt. Am Ende sind 5 Werte rausgekommen. Die hören sich jetzt sehr generisch an. Also wir haben Qualität, Transparenz, Innovation, Partnerschaft und Zufriedenheit. Als Werte. Das ist das eine Thema gewesen, aber das Wichtige ist ja, wie fülle ich diese Werte und wo spiegeln die sich wieder? Und das haben wir versucht, sie so häufig wie möglich ins Unternehmen mit aufzunehmen. Mhm. Also wenn wir Mitarbeitendengespräche führen, sind sie immer basierend, die Themen, über die wir sprechen, immer basierend auf diese Werte. Also im Bereich Qualität, welche Unterthemen gibt es dort für dich jetzt speziell? Wenn du in einem Team arbeitest, weiß ich nicht, wo du viel mit Excel arbeiten musst, dann ist Qualität, wie gut kommst du mit Excel klar? Mhm. Hast du alle Formeln drauf, die du können sollen müsstest? Genau. Transparenz, da geht es dann um, wie sprichst du Themen an? Uns ist es sehr wichtig, zum Beispiel Konflikte sofort zu lösen. Das ist ein Teil von Transparenz. Nicht alles in sich hineinzufressen, weil dann wird der Konflikt immer nur größer. Sprich es direkt aus, gib direkt Feedback. Mhm. Und das haben wir eben sehr intensiv schon von Anfang an in alles, was wir tun, reingetragen. Und die Werte lassen sich aber nicht nur mit unseren Mitarbeitenden leben oder darauf projizieren, sondern auch auf unsere KundInnen. Da ist es genau das Gleiche. Das ist uns genauso wichtig. Also Transparenz ist uns auch wichtig in der Zusammenarbeit mit KundInnen. Wir wollen nicht irgendwas machen und dem Kunden dann eine Rechnung schreiben und er weiß gar nicht, was wir gemacht haben und was das Ergebnis ist. Sondern da wollen wir genauso die gleichen Ansprüche und Werte umsetzen.
Du hast gesagt, es gibt so Leitlinien, ne? Also so ein bisschen quasi für jeden, gerade jetzt, wenn ihr auch 80 Leute seid, dass eigentlich auch die Neuen wirklich wissen, okay, was sind so meine ja, links und rechts die Leitplanken, sodass ich dann auch eigentlich weiß, wie ich mich verhalten soll im Endeffekt. Ja, kann man das so beschreiben?
Ja, genau.
Dann lass uns vielleicht zum nächsten Punkt kommen. Das hast du interessanterweise auch am Anfang, ich glaube, zweimal referenziert, interne Prozesse. Das ist das, was ich von Anfang an machen wollte, was aufbauen. Wie würdest du da den Weg beschreiben und auch die Herausforderung, ne? Wenn man am Anfang war ein kleines Team, jetzt seid ihr fast 80 Leute. Welche Rolle spielen da Prozesse und wie gehst du auch daran, um sowas aufzusetzen?
Also Prozesse waren schon immer wichtig bei uns. Liegt auch daran, dass ich die Vorarbeit dafür gemacht habe. Ich bin da so rangegangen, also nicht nur ich, sondern wir als Gründerteam sind da so rangegangen, dass wir gesagt haben, wo möchten wir potenziell stehen? Wo möchten wir hinkommen mit Klarneo? Was denken wir auf Personenanzahl bezogen, weil Personen, die Mitarbeitenden sind nun mal unser Produkt sozusagen. Mhm. Was denken wir, bis wohin geht es? Was ist realistisch? Und dann haben wir einfach mal gesagt 120. Mhm. So in den Raum geworfen. 120 Leute maximal. Und dann haben wir gesagt, okay, dann bauen wir jetzt schon die Prozesse so, dass sie auch für 120 Leute noch passen. Also wir haben schon von Anfang an Tools eingesetzt in allen Bereichen und haben nie mit Excel-Dateien gearbeitet zum Beispiel. Bei befreundeten Gründern sehe ich das, da werden Urlaubsplanungen und sowas gerne immer noch in Excel-Dateien geführt. Gut, das funktioniert vielleicht für 5 Leute gut, aber dann, wenn man wächst, wird es immer schwieriger, da den Überblick zu behalten und das umzusetzen in Excel-Dateien. Das war mir bewusst, also habe ich gesagt, wir brauchen ein Tool, wo wir sowas drin abbilden können. Anwesenheiten, Urlaub planen, Finanzbuchhaltung und so weiter. Da haben wir dann ein Tool uns für aufgesetzt, was wir hochskalieren können, je nach Wachstum eben. Mhm. CRM hatten wir von Anfang an schon, weil Kunden sind nun mal das, womit wir Geld verdienen, müssten wir auch gut verwalten können.
Sollte man auch nicht auf Excel oder in Excel pflegen.
Ja, genau. Aber ich kannte das auch noch anders. Rechnungserstellung zum Beispiel. Ja, klar, wenn du nur 3 Kunden hast am Anfang, dann brauchst du kein Tool, mit dem du Rechnungen schreiben kannst. Das kann man auch manuell machen. Aber wenn es dann auf einmal innerhalb kurzer Zeit von 3 auf 20 geht, dann verliert man den Überblick. Und dann ist ja die Gefahr, dass da irgendwas verloren geht, weil man nicht dran denkt. Menschlich, ne? Man vergisst Sachen. Es ist stressig. Rechnungen müssen geschrieben werden. Man vergisst, dass man da irgendwas gemacht hat für den Kunden. Das ist ja dann Geldverlust. Wir verlieren dann Umsatz. Und das wollten wir einfach verhindern und haben gesagt, unsere Prozesse sind von Anfang an, auch wenn wir erst 9 Leute sind, schon so, als ob wir 120 Leute wären. Mhm. Und das hat uns die Anfangsphase natürlich fast teuer, direkt schon auf diese Tools zu setzen. Klar, darf man auch nicht unterschätzen, die Kosten dann von den Tools. Aber es hat uns, glaube ich, sehr weitergebracht, weil je mehr Leute dazu kamen und es kamen dann ja auch Leute dazu, die uns noch nicht kannten als Unternehmen, unsere Arbeitsweise noch nicht kannten. Das Onboarding war einfach viel einfacher mit bestehenden Tools, bestehenden Prozessen, wo jeder schon genau weiß, so machen wir es.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Gerade bei diesem Thema vielleicht Führungskräfteebenen. Also am Anfang, als ihr quasi zu 9 wart, 3 Gründer, dann die Teammitglieder. Ich glaube, da braucht man dann wahrscheinlich Also gut, ihr habt schon drüber nachgedacht, aber da ist so das Thema, Mensch, wie sind jetzt die Teams eigentlich strukturiert, wer reportet an wen, wie viele Führungskräfteebenen gibt's? Vielleicht noch nicht ganz so wichtig, aber genau das entwickelt sich ja, gerade wenn man auf dem Weg zu 120 ist. Wie geht ihr davor, um gut Teams zu strukturieren, um eine gute Führung auch zu gewährleisten?
Ja, das war einer unserer Wachstumsschmerzen auf jeden Fall, würde ich behaupten, als wir an den Punkt kamen, wo wir gemerkt haben, unsere Teamleads, unsere Führungskräfte haben zu viel Personen unter sich.
Mhm. Ab welcher Größe würdest du so von zu viel Personen für ein Lead?
Wir sagen so ungefähr, also maximal 8 Leute solltest du führen. Und dann bist du aber Vollzeit Führungskraft. Dann hast du nicht Zeit, noch an anderen Themen zu arbeiten oder wenig Zeit, an anderen Themen zu arbeiten. Dann bist du nur dafür da, diese Leute, für sie da zu sein, sie weiterzuentwickeln, zu managen und so weiter. Und wir waren bei einigen Führungskräften waren wir schon an der Schwelle, wo wir 12 Leute hatten. Mhm. Also wir waren zu spät dran.
Okay.
Wir haben das nicht gut genug, schnell genug dorthin bekommen, weil wir da auch die Probleme hatten, intern die Leute nachzubesetzen. Wir haben von externen Führungskräften dann in einer Phase zu Corona, wo es einfach sehr viel Bedarf auf einmal an Online-Marketing war, haben wir von externen Führungskräften geholt. Da haben wir keine gute Quote. Also das hat nicht gut funktioniert, für uns von extern Leute zu holen. Meistens hat es einfach mit den Werten nicht gematcht oder mit der Arbeitsweise. Eine Person ist noch da, alle anderen sind schon nicht mehr da. Also wie gesagt, schlechte Quote, hat sich nicht gelohnt für uns. Und deshalb hat es für uns so lange gedauert, intern Leute danach zu ziehen. Das hätten wir viel früher machen müssen. Und ist jetzt was wir jetzt immer so im Hinterkopf haben.
Also eben die Mitarbeiterentwicklung, also aus dem Team, was da ist, dann perspektivisch eben eine Führungskraft auch heranzuziehen und dorthin zu entwickeln.
Genau.
Wie funktioniert denn das? Weil im Endeffekt möchten vielleicht 2, 3 Leute aus dem Team auch mal Führungskraft werden. Es gibt natürlich nicht so viele Führungskräfte dann. Auf der anderen Seite ist es natürlich schöner, als dass es jemand aus dem Team werden kann, als wenn da ein Externer vorgesetzt wird. Aber wie geht ihr damit um, dass da nicht intern Konkurrenz entsteht und das Team dann auch schon nicht mehr gut zusammenarbeitet und funktioniert?
Ja, bisher hatten wir da tatsächlich noch gar nicht so viele Themen. Kommunikation ist das wichtige Thema. Also ich habe das bisher immer so gemacht, dass wenn ich wusste, da wird eine Führungsposition frei, habe ich natürlich erstmal ich selber geguckt, wer denke ich denn kann das machen bei uns im Team. Da gibt es ja ganz viele Anforderungen, die dann erfüllt werden müssen. Mhm. Man muss nicht der fachlich Beste sein. Fachlich Beste ist das Letzte, was wir sagen würden, dass das wichtig ist, sondern es geht sehr viel um die Menschlichkeit. Menschlichkeit, Werte, Zugehörigkeit, solche Themen. Und aber auch die Bereitschaft dafür, das zu sein und das Bewusstsein, welche Änderungen das mit sich bringt. Weil eine Führungskraft hat ja eine sehr, ja, ich würde sagen, schwierige Sandwich-Position. Zum einen will man ja für seine Mitarbeitenden immer noch das Bestmögliche, ja, und will auch, dass sie gemocht werden. Mhm. Aber dann kommen die Geschäftsführung, die hat Anforderungen an einen, denen man auch gerecht sein möchte. Also Führungskraft ist, finde ich, die schwierigste Position, die man bei uns im Unternehmen haben kann. Weil man von beiden Seiten Druck bekommt, man dann selber noch Anforderungen an sich hat wahrscheinlich, die man erfüllen möchte. Ich habe immer Gespräche erstmal geführt mit den Leuten, habe Coaching betrieben, habe versucht herauszufinden, ist ihnen bewusst, was da auf die zukommt. Wollen sie das auch wirklich langfristig, diese Position haben? Weil sie ja auch ein Stück weit dann einen rausnimmt aus dem Team, wo man vielleicht Freunde hatte in dem Team. Man kann aber nicht mehr so eng miteinander befreundet sein, wenn man auch die Führungskraft ist und auch mal Entscheidungen treffen muss, die eben unpopulär sind. Mhm. Da haben wir, ich habe das dann immer ganz viele Gespräche einfach geführt, habe versucht herauszufinden, haben uns da viel Zeit genommen. Deshalb waren wir eigentlich auch immer zu spät. Es kostet Zeit, das herauszufinden. Am Ende gab es viele Leute, die dann gesagt haben, nein, dann möchten sie diese Position lieber nicht haben.
So kann man eben vielleicht diesen internen Konkurrenzkampf, der vielleicht erstmal durch dieses, oh ja, Führungskraft verdiene ich mehr und so weiter, vielleicht auch ein bisschen lindern, indem man wirklich aufzeigt, transparent, was bedeutet es tatsächlich, Führungskraft zu sein. Überleg dir das gut an der Stelle. Bootstrapping hast du schon angeführt. Das heißt, ihr habt das eigenfinanziert. Du bist auch für das Thema Finanzen mitverantwortlich. Vielleicht kannst du uns da noch ein paar Tipps, wie steuerst du finanziell die Agentur? Worauf achtest du, damit euch die Liquidität auch nicht ausgeht. Was ist da aus deiner Sicht besonders wichtig?
Ja, diverse Themen. Also man muss da sehr viel im Blick behalten und es ist auch gar nicht so einfach, da durchzublicken. Also ich finde es sehr schwierig, da den Überblick zu behalten, weil wir haben keine Person, die jetzt für das Controlling zuständig ist. Wir haben eine Buchhaltung, da werden Rechnungen gebucht und es werden Rechnungen bezahlt und geschrieben. Aber wir haben niemanden, der das Controlling macht. Das haben wir versucht, uns selber aufzusetzen durch Tools. Also wir gucken immer auf Unternehmensebene, aber auch innerhalb der einzelnen Teams. Also wir haben natürlich Teams, die verdienen gar kein Geld. Das sind dann die Backoffice-Teams, People, Culture und Office zum Beispiel. Die arbeiten für unsere Mitarbeitenden, aber nicht am Kunden. Mit denen verdienen wir also kein Geld. Die müssen ja auch finanziert werden von anderen Abteilungen. Wir gucken also uns an, ganz grob gesagt, jetzt Ausgabeneinnahmen pro Team. Aber auch Umsatz pro Person ist zum Beispiel ein Thema, was wir uns angucken. Das kann man als Agentur halt recht gut bestimmen, weil wir wissen, wie viel Prozent der Arbeitszeit hat eine Person am Kunden gearbeitet.
Wenn du das gut erfasst. Ich kann mir vorstellen, dass das bei manchen Agenturen, also das ist ja vielleicht dieses Tool-Thema, was du am Anfang hattest. Oh Gott, hier ist der Auftrag, 10.000 Euro. Okay, machen wir jetzt schnell, verteilen wir auf 3 Personen, wird ab und dann 10.000 Euro in Rechnung gestellt, nächstes. Wie viel Zeit aber investiert wurde in das Projekt, wie viel jeder Mitarbeitende dann beschäftigt war und ob sich's dann gelohnt hat, steht vielleicht auf einem anderen Papier.
Das stimmt. Ja, das ist bei uns möglich, weil wir das Time-Tracking machen. Wir haben Time-Tracking für die Kundenaufgaben. Jede Person trackt also, was sie macht und auch welche Art von Aufgabe das ist. Also wir haben gerade, wenn wir sagen, also wir bilden alle unsere Mitarbeitenden ja auch intern bei uns aus. Ich habe vorhin gesagt, es ist schwierig für uns Seniors zu finden. Das heißt, wir bilden alle Personen bei uns aus. Vom Trainee ist die niedrigste Stufe. Man kann aber auch als Junior oder Intermediate einsteigen. Wir tracken auch am Kunden, was ist die Arbeit, die wir dem Kunden in Rechnung stellen können und was ist die zusätzliche Arbeit, die stattgefunden hat, weil da jemand weiterentwickelt wurde. Zum Beispiel, damit man auch die Quote weiß und das einfach vergleichen kann. Wir stellen natürlich nicht alles in Rechnung, weil es ja interne Weiterbildungszeit ist für uns. Aber das können wir alles durch unser Time-Tracking rauslesen. Es ist nicht perfekt, würde ich auch nicht sagen. Bei Weitem nicht. Da gibt es immer Optimierungsbedarf und man kann es immer noch besser machen. Aber es ist schon relativ gut ersichtlich bei uns.
Eine wichtige Kennzahl, dass ihr Umsatz pro Abteilung, Umsatz aber auch pro Mitarbeitenden. Habt ihr sonst noch Kennzahlen, auf die ihr so schaut, wo ihr sagen würdet, das sind so ganz gute Indikatoren, ob es finanziell in die richtige Richtung geht?
Ja, Ausgaben ist auch immer ein Thema bei uns. Wir sind ja international tätig. Wir haben aber nicht für alle Sprachen, die wir anbieten, Muttersprachler bei uns vor Ort sitzen, sondern wir arbeiten auch mit Freelancern oder anderen Partneragenturen zusammen. Ist auch den Kunden bewusst, also ist kein Geheimnis, dass das so ist. Da entstehen Kosten, das ist natürlich auch wichtig, die im Blick zu behalten und zu sagen, ja, ganz grob, man muss natürlich wissen, wenn ich von meinem Kunden x Euro bezahlt bekomme für eine Dienstleistung, darf ich die natürlich nicht für teurer einkaufen. Das wäre dann nicht optimal, sondern am besten kaufe ich sie günstiger ein, damit ich auch noch Marge habe, weil ich muss das Ganze ja auch noch managen. Also Freelancer, denen müssen Briefings geschickt werden, müssen kontrolliert werden, da gibt es eine Qualitätskontrolle, Gespräche und so weiter. Das muss man ja dann auch wieder mit einpreisen. Aber im Grunde ist es Einnahmen, Ausgaben sind die zwei großen Sachen, die wir uns anschauen. Dann eben auf unterschiedlichen Ebenen, auch auf Kundenebene. Auf unseren wichtigsten großen Kunden müssen wir das uns auch anschauen. Ist der denn überhaupt rentabel, der Kunde? Weil wir haben teilweise marginal unterschiedliche Stundensätze, je nach Verhandlungen von den Kunden und auch, was sie uns abnehmen. Wenn man große Jahresverträge mit großen Summen hat, hat man einen niedrigeren Stundensatz. Meistens kriegen die das dann verhandelt bei uns. Das muss man auch alles im Blick haben. Wie rentabel ist ein Kunde für uns?
Jetzt ist es ja, wenn ich jetzt mal auf die Gastronomie schaue, da gibt es so ein paar Daumenregeln, dass man sagt, okay, die Marge auf ein bestimmtes Produkt oder auf das Essen, was ich anbiete, muss X sein. Ich kann auch nicht davon ausgehen, dass ich eine 100% Auslastung habe. Das ist halt komplett unrealistisch. Bei euch als Agentur, also wo würdest du sagen, wenn man jetzt eine Agentur aufbaut, was ist so der Auslastungsgrad? Also eben in den Sachen, die man wirklich in Rechnung stellen kann pro Mitarbeitenden. Was ist da ein guter Referenzwert? Also wo sollte ich aufpassen, hinzukommen? Weil wenn es lange Zeit deutlich weniger ist, dann werde ich halt nicht profitabel.
Ja, ich wünschte mir, es wäre höher, aber es ist tatsächlich bei uns, wir sind eher bei einer Auslastung von durchschnittlich so 60%. Okay. Am Kunden.
Was aber, glaube ich, einfach mal wichtig ist zu hören, ne? Dass das etwas ist, was realistisch ist. Wenn man jetzt sich hinsetzt und sagt, okay, ich plane jetzt mal mein Agenturbusiness, kann ich halt damit rechnen, 80% eines Mitarbeitenden in Rechnung zu stellen? Oder sind es eben tatsächlich eher 60%? Und dann sollte ich mich vielleicht eher an solchen Werten orientieren, wo man ja auch sieht, okay, das ist ein Wert, den eine Agentur hat, die schon lange am Markt ist, wo vielleicht noch ein bisschen, aber wo ich gerade, wenn ich anfange, wahrscheinlich eher noch weniger habe in der Anfangszeit.
Das kann gut sein, ja. Und es hängt auch immer davon ab, wie du dein Unternehmen führst, würde ich sagen. Ich glaube schon, dass man auch Agenturen aufbauen kann mit einer Auslastung von 80%. Habe ich schon gehört. Da ist dann aber weniger Zeit wahrscheinlich, ist meine Vermutung, an internen Themen zu arbeiten. Mhm. Das ist aber wichtig für uns. Uns ist wichtig, dass wir Zeit für Weiterbildung haben. Uns ist wichtig, dass wir zusammen an internen Themen arbeiten, dass wir das ganze Team mit einbeziehen. Zum Beispiel, wenn wir diese Mitarbeiterumfragen haben. Mhm. Ja, wir machen zweimal im Jahr ein Offsite. Da sind wir mit dem kompletten Team für insgesamt dann 5 Tage raus. Da könnte ich natürlich sagen, das kann ich auch dir finanziell sagen, was uns das kostet, weil in der Zeit ja nicht am Kunden gearbeitet werden kann. Dass, wenn man das so möchte, ja, dass man auch an diesen internen Themen, dass man viel mitarbeiten lässt an Themen, dass man die Leute mitnimmt, das ist nun mal unser Ansatz, dann ist es eben realistisch, eher eine geringere Auslastung am Kunden zu haben. Man kann das aber auch anders aufbauen. Und das war in der Anfangsphase bei uns auch anders. Also da hatten wir eine höhere Auslastung, weil wir weniger Overhead hatten. Wir hatten weniger Themen. Je größer man wird, umso mehr Leute sind involviert. Es müssen Leute abgeholt werden. Es gibt Onboardings, Einarbeitung von Mitarbeitenden. Das kostet alles Zeit, die man eben dann nicht am Kunden arbeitet. Mhm. Sie ist wichtig, die Zeit, aber man hat sie nicht, um am Kunden zu arbeiten.
Mhm. Du hast ja vorhin gesagt, es gibt Abteilungen, die arbeiten für die anderen Abteilungen im Unternehmen und das Geld muss quasi dann von den operativ tätigen Abteilungen erwirtschaftet werden. Hast du so einen Faktor, was im Prinzip ein Mitarbeiter im Schnitt erwirtschaften muss in Bezug auf einerseits sein Gehalt und dann eben diese ganzen Overhead-Sachen? Also ist das zum Beispiel 2-mal das Gehalt? Ist es 3-mal? Ist es 4-mal? Wo kann man sich so, wenn man eben jetzt mit einer Agentur loslegen möchte und sagt, okay, um da überhaupt mal eine Vorstellung zu bekommen, was jetzt quasi 5 tatsächlich operativ tätige Mitarbeiter erwirtschaften müssen, damit all die anderen Dinge, wie auch ein Offsite und also all die anderen Aktivitäten mitfinanziert werden können. Hast du da einen?
Ja, ich meine, also wir haben das vor kurzem uns angeschaut, da lag der Faktor ungefähr bei 3. Oh, okay. Also man muss das dreifache Gehalt reinholen.
Um dann alles andere
mit quer zu finanzieren.
Okay. Das ist schon eine Herausforderung. Das eben bei einer 60% Auslastung.
Ja.
Die man erreichen kann. Noch ein ganz wichtiges Stichwort beim Thema Finanzen, Liquidität. Wie geht ihr da vor? Habt ihr einen Puffer, den ihr, wo ihr sagt, weil ne, gerade im Agenturgeschäft manchmal bricht ein großer Kunde weg, dann dauert es, bis man das vielleicht auch wieder kompensiert oder generell werden Budgets ein bisschen gecuttet. Wie geht ihr an das Thema Liquidität ran, damit ihr da, oder je nachdem, welche, also segelt ihr, wollt ihr gerne hart am Wind segeln und sagt, Mensch, wir lieben dieses unternehmerische Risiko da und wir haben auch kein Problem damit, mal schnell dann runter zu skalieren, Mitarbeiter gehen raus. Oder nee, wir wollen auch eine gewisse Durststrecke einfach überbrücken können, ohne jetzt im Team auch Unsicherheit zu schüren und so weiter. Wie geht ihr daran?
Ja, wir segeln nicht hart am Wind, nein. Also wir haben Puffer uns aufgebaut. Das konnten wir gut in der Zeit, wo so Corona angefangen hat, wo einfach der Bedarf auf einmal sehr gestiegen ist an Online-Marketing, an SEO. Das war für uns möglich und diesen Puffer, den haben wir. Also wir können bequem, ich glaube, es sind 3 Monate, sage ich mal, mit 0 Einnahmen überleben. Aha. Das wird nicht passieren, dass man von 100% auf 0, das ist klar, aber wir können das aushalten. Wir können das aushalten, wenn Kunden mal, weiß ich nicht, keine Beauftragung bei uns machen, wenn das Budget gekürzt wird. Das ist für uns zum Glück, muss ich sagen, kein Problem. Man hat dann halt diesen Puffer, den wir auch mitziehen jetzt, wo ich ganz glücklich drüber bin, dass wir das eben dann nicht so ein Problem haben. Ich hoffe, dass wir ihn nie aufbrauchen müssen, aber wir planen eher so, dass wir sagen, wir haben einen Puffer. Wir haben aber auch natürlich einen Krisenplan, wo man sagen könnte, es hängt dann vom Kunden ab. Bei uns ist es Kunde. Ne? Je nachdem, welcher Kunde dann vielleicht was einspart, würden dann andere Maßnahmen in Kraft treten.
Okay, das klingt nach einem ganz komfortablen Puffer. Man muss sich da natürlich immer bewusst sein, das ist ja auch Geld, was man in Wachstum investieren könnte jetzt. Ne? Aber natürlich ist es immer so ein Balanceakt und auch wie stark oder wie risikofreudig man halt unterwegs sein möchte als Agentur.
Ja, absolut. Es ist ein Balanceakt. Es ist, ja.
Du hast Corona erwähnt, so als ein Event, und da haben, glaube ich, viele Unternehmen in der Zeit unterschiedlichste Erfahrungen gemacht. wo auf der Reise von Klarneo würdest du denn sagen, gab es mal vielleicht Momente, wo du gedacht hast, oh Gott, jetzt wird es wirklich schwierig für die Agentur oder jetzt steht die Agentur, es ist eine Krise, da kommen wir nicht durch oder da wird es ganz schwierig. Gab es so Momente?
Ja, viele kleinere Momente, würde ich sagen. Es gab keine großen dramatischen Momente. Wir hatten das auf jeden Fall in dieser ersten Wachstumsphase, so nach 2 Jahren nach der Gründung, wo wir versucht haben, neue Mitarbeitende zu finden, auch auf einem höheren Niveau, weil wir eben gemerkt haben, es kostet uns viel Zeit, Juniors und Trainees auszubilden. Das haben wir auch gemacht, aber wir hätten gerne auch eben seniorigere Personen eingestellt, schneller. Und dann, als diese Absagen kamen, das war schon, ja, da habe ich schon an uns gezweifelt auch ein bisschen und dachte, mein Gott, wo soll das nur hinführen? Also wir haben Kunden, ja, wir haben Aufträge, aber wir haben kein Personal, was daran arbeiten kann. Das war eine Herausforderung. Und das Gleiche hatten wir zu Corona auch. Bei Corona war dann erstmal dieses große Thema, wir sehen uns nicht mehr vor Ort. Das hat schon einen Cut bei uns bedeutet im Unternehmen, weil wir davor eine Größe hatten, vor Corona, wo wir immer noch unsere Dailies alle zusammen gemacht haben. Okay. Wir sind alle zusammen um 10 Uhr aufgestanden, haben uns mal in den Kreis gestellt und haben gesagt, was mache ich heute? Jeder einen Satz. Aber man hat sich gesehen. Jeder wusste, wer ist wer, was machen die so ungefähr. Und dann kam Corona und dann hat sich das zersplittet. Und genau in dieser Phase, wo man sich auch nicht gegenüber gesehen hat im Büro, sind wir auch sehr stark gewachsen. Das heißt, es kamen Leute ins Unternehmen, die kannte man gar nicht. Also ich schon, als Geschäftsführerin schon, aber andere kannten die Leute nicht und wussten nicht, wer ist das überhaupt? Was macht die? Wo ist sie? Und so weiter. Dann kamen Berührungsängste dazu. Wenn alle zu Hause sitzen, ruft man sich ja auch nicht mal spontan an. Also ich kenne keinen Fall, wo das funktioniert, dass man sagt, oh, den rufe ich jetzt mal an.
Und dann kommt sich ja auch komisch dabei vor, ne? Weil man drückt irgendwie auf den Teams-Knopf für so einen Videoanruf und weiß aber gar nicht, was macht der andere gerade eigentlich oder die andere. Ja. Und ist schon so eine Barriere da, einfach um mal so ein Gespräch zu starten.
Ja, ja, ja. Und das hatte schon Einfluss auf die Zusammenarbeit bei uns. Da gab es auch mal Unzufriedenheit, gerade von den Leuten, die schon länger bei uns waren, dass sie gesagt haben, ich fühle mich hier nicht mehr so richtig wohl, weil es ist alles irgendwie anders, es sind so viele neue Leute, ich kenne die überhaupt nicht, ich bin das gewohnt, dass mir die alle persönlich vorgestellt werden und jetzt habe ich keinen Ansatzpunkt, die kennenzulernen. Da mussten wir auch, wie viele andere Unternehmen, natürlich auch Prozesse dann wieder umstellen, dass das eben gewährleistet wird.
Danke für die Einblicke ins Unternehmen und die Geschichte dort. Vielleicht jetzt noch ein bisschen zu dir persönlich und deiner Reise als Unternehmerin, vielleicht was sich auch so geändert hat. Du hast ja am Anfang gesagt, was du momentan machst. Wenn du jetzt mal so ein bisschen zurückblickst zum Startzeitpunkt, dann dazwischen und eben jetzt so dieser Status quo jetzt. Du hast ja gesagt, ich arbeite am Unternehmen, nicht mehr so stark im Unternehmen. Was waren so für dich die wesentlichen Veränderungen in deiner Rolle, in deinen Aufgaben bei diesem Aufbau?
Also die Arbeit am Kunden loszulassen, das war schon eine wesentliche Veränderung. Das war einfach mein Job davor, in der Agentur davor. Da habe ich nur Kunden betreut, ausschließlich. Mhm. Ich war dort auch schon Führungskraft. Also das war nichts Neues für mich. Mhm. Das war vorteilhaft, würde ich sagen, weil da hatte ich schon auch Trainings und so weiter, Coaching auch. Aber dieses Loslassen von Themen, die man vorher selber operativ gemacht hat und einfach darauf vertrauen, dass andere das ja auch gut können und dass man nicht die einzige Person ist, die etwas machen kann, sondern dass es auch andere Personen können, wenn man sie dazu befähigt, es zu tun. Und wenn man ihnen auch erlaubt, es auf ihre Art und Weise zu machen und nicht auf meine Art und Weise.
Dann möchte ich kurz einhaken, weil vielleicht kannst du uns, weil ich glaube, das ist etwas, womit ganz viele Schwierigkeiten haben. Was hat dir geholfen, da hinzukommen oder wie, ne, also klar, ich vertraue, so, ne, das, okay, dann guckt man ein bisschen zu, das erste Mal, und dann sieht, oh Gott, nein, okay, Vertrauen ist weg, mach's dann doch wieder selbst. Aber wie hast du das geschafft und was sind so da die wichtigsten, vielleicht auch Methoden oder Wege oder Tipps, wie du dann auch loslassen konntest, ohne dass alles schiefgegangen ist?
Also es gab Momente, wo ich dachte, ich muss wieder alles an mich reißen, ne? Die gab's definitiv. Das war keine geradlinige Entwicklung bei mir, sondern es gab Höhen und es gab Tiefen. Mhm. Ich habe herausgefunden, dass man das ganz individuell nach Person machen muss. Also es gibt keine One-Fits-All-Lösung in der Hinsicht. Es gibt Leute bei mir im Team, die haben mir von Anfang an, wie auch immer, ich kann es nicht erklären, das Vertrauen vermittelt, ich schaffe das. Mhm. Das war einfach ein Gefühl von mir. Ich hatte das Gefühl, okay, wenn ich der Person irgendwas sage und sage, bitte kümmere dich darum und die sagt, mache ich, dann weiß ich, die macht das und die macht es gut. Ich kann es dir nicht genau sagen, woher das kam. Das war einfach ein Vertrauensgefühl, was ich hatte. Und dann habe ich gesagt, mach mal. Mhm. Dann gibt es aber auch Leute, die einfach unsicherer sind. Da löst es Druck aus vielleicht oder Unsicherheiten. Da habe ich gemerkt, ist so ein Coaching wichtig. Mhm. Also hin von, wir nennen das immer so, nicht zu lange im Problemraum aufhalten und nicht in den Lösungsraum direkt gehen. Mhm. Also die Leute haben eine Aufgabe, sie sollen etwas machen, haben Fragen, haben Unsicherheiten. Und dann wäre das Einfachste ja, für die Person zu mir zu kommen. Maggie, wie würdest du es machen? Und ich sage ihnen so. Aber das führt ja nicht dazu, dass sie es lernen, es eigenständig zu machen und auch verstehen, dass sie das nicht genau so machen müssen, wie ich das mache, sondern dass sie auch die Möglichkeit haben, einen anderen Weg zu gehen. Das Ziel ist das wichtig, dass es das Ergebnis passt, aber der Weg dahin ist ja eigentlich egal. Mhm. Und da bin ich dazu übergegangen, dass ich statt direkt die Lösung zu geben, einmal Fragen stelle. Wie würdest du das machen? Oder hast du dir schon mal jenes angeschaut? Oder Fragen jeglicher Art, einfach je nachdem, was dann das Thema ist. Mhm. Ich musste mich zwingen, nicht die Lösung zu sagen. Weil ich bin eine Person, ich kann alles entscheiden. Ich kann dir zu jeder Entscheidung, die gefällt werden muss, die traue ich mir zu, die zu entscheiden bei uns im Unternehmen. Kein Problem. Aber das führt ja nicht dazu, dass die Leute dann sich befähigt fühlen, Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und das musste ich mir aneignen, zu sagen, okay, ich habe eine Lösung im Kopf. Aber jetzt will ich wissen, kommt die Person denn darauf, selber ihren Weg zu finden? Und dann aber trotzdem da zu sein, wenn sich dann herausstellt, nee, das funktioniert nicht, weil dann irgendwie Wissen fehlt zum Beispiel. Mhm. Oder das Vertrauen dann doch noch nicht gut genug in sich selber da ist. Dann da zu sein und zu sagen, okay, komm, ich hätte es jetzt so gemacht. Das wäre mein Weg gewesen. Kannst du dir ja mal anschauen. Aber vielleicht findest du auch noch einen anderen Weg für dich.
Mhm. Und dann wurde es über die Zeit besser. Wie gibst du Feedback?
Oh, ich bin leider nicht so gut darin, Feedback zu geben. Es ist eine Schwäche auf jeden Fall von mir. Vor allen Dingen positives Feedback gebe ich viel zu selten. Mhm. Ich bin so aufgewachsen, dass ich selber wenig Feedback bekommen habe. Ich würde sagen, das ist schwierig. Ich muss das mir immer wieder verinnerlichen und sagen, auch so eine Faustregel, ne? 3-mal positives Feedback, 1-mal negatives Feedback, ist so das. Ne? Also bevor ich jemandem was negatives Feedback, konstruktives Feedback, nennen wir es mal lieber so, konstruktives Feedback gebe, sollte ich im Idealfall davor schon 3-mal auch positives Feedback gegeben haben. Aber das ist für mich sehr, sehr hart, das umzusetzen. Also das fällt mir nicht leicht, weil ich es nicht selber gewohnt bin, sowohl aus dem beruflichen als auch im privaten Umfeld. Und da muss ich mich immer wieder selber dran erinnern. Ich versuche es, wenn ich Feedback gebe, sofort, mündlich, kurz und knapp, wertschätzend.
Jetzt hast du ja da schon selber reflektiert auf diese Schwäche hin. Wie hast du dich oder gab es für dich so Hilfsmittel oder wie hast du deine eigene Weiterentwicklung gestaltet über die Jahre? Liest du viel? Hörst du viel Podcast? Habt ihr Coachings auch als Führungskräfte? Wie gehst du daran?
Ja, also wir haben Coachings, unterschiedliche. Sowohl Trainings so als Führungskraft machen wir auch noch mit. Wir haben aber auch Coachings auf persönlicher Ebene, wo es um ja, eigentlich auch private Entwicklung geht. Würde ich gar nicht so strikt nur auf Berufliches beziehen. Persönlichkeitsentwicklung, nennen wir es mal so. Ich tausche mich sehr viel oder ich versuche es, wenn die Zeit es zulässt, mich mit anderen Gründerinnen auszutauschen, Erfahrungswerte auszutauschen, wie sie mit Themen umgehen, wie sie Themen auch betrachten, welche Meinungen sie dazu haben. Podcasts sind dazu natürlich auch super hilfreich. Höre ich immer, wenn ich kann, unterwegs. Ich lese leider relativ wenig, muss ich sagen. Selten. Ich lese nur noch selten. Mhm. Ich höre eher Podcasts.
Und so kannst du dann eben auch auf diese Dinge, also wenn wir jetzt sagen, okay, was sind eigentlich so deine Schwächen, könntest du auch noch 3-4 andere wahrscheinlich nennen.
Ja, absolut. Also bei uns weiß jeder, das ist auch ein Ansatz von uns, wo wir sagen, jeder Mensch hat Schwächen, jeder Mensch hat Stärken. Das ist ganz normal. Und wir konzentrieren uns auf die Stärken der Leute. Ich konzentriere mich nicht darauf, die Schwächen auszumerzen, weil ich weiß das von mir selber, ich habe Schwächen. Ich persönlich kann daran arbeiten, aber wenn mir jetzt jemand anderes sagen würde, du musst das und das ändern, dann wird das nicht unbedingt erfolgreich sein. Aber wenn man sich darauf konzentriert, das, was man gut kann, noch besser zu machen oder mehr davon machen zu können, von dem, was man sowieso schon gut macht, dann hat man ja einfach ein einfacheres Leben, würde ich sagen. Und ein Leben, was mehr von Erfolg auch gekrönt ist, weil man sich dann mehr auf das konzentrieren kann, was man eben gut macht und was man gut kann und nicht nur auf das, was man nicht gut macht.
Mhm. Der Aufbau von der Agentur, und ihr habt ja auch so das Zielbild 120 Mitarbeitende mal in den Raum gestellt. Im Hinblick auf, ja, wie stressig ist dein Leben oder wie anstrengend ist dieser ganze Prozess, auch als Unternehmerin, neulich auch die Katharina Wolf von Strive zu Gast im Podcast, die eben davon berichtet hat, wie es bei ihr hin und wieder wirklich an den Belastungsrand geht, wo sie auch dann eben nicht ein Event besuchen kann, wo sie einfach dann mal abbricht, sich zurückzieht um wieder, also ein bisschen runterzukommen. Wie war das bei dir persönlich über die Jahre? Thema Work-Life-Balance spielt da ja auch eine Rolle, aber vielleicht auch so dieser Umgang mit Stress.
Ich glaube, ich bin damit gesegnet, dass ich eine relativ hohe Belastungsgrenze habe, Stressbelastungsgrenze. Ich bin dadurch ein schlechtes Vorbild, das ist mir auch bewusst. Gerade dadurch, dass ich als Geschäftsführerin so bin, denken, glaube ich, viele bei uns im Unternehmen, sie müssten auch so sein, was aber definitiv nicht der Fall ist. Also ich verlange das von niemandem ab. Es ist bei mir, weiß ich nicht, ich habe mir da nie so viel Gedanken zugemacht. Bei mir war es immer die, wenn was gemacht werden muss, dann mache ich das. So, und dann traue ich mir das auch zu, das wird schon. Und dann sitze ich manchmal auch länger. Also ich habe auf jeden Fall in den ersten Jahren viel gearbeitet, sehr viel gearbeitet. Wahrscheinlich mehr als alle anderen bei uns. Das war aber nie eine Belastung für mich, weil ich das immer auch mit Leidenschaft gemacht habe. Also ich mag das, was ich mache. Ich musste aber auch Grenzen setzen bei einigen Themen. Das fällt dann aber alles rein in den Bereich meine Schwächen. Also ich habe zum Beispiel auf großen Bühnen stehen, mit Mikrofonen sprechen, ist eine absolute Schwäche von mir. Angst. Ich habe mal eine Erfahrung da gemacht, war eine Vollkatastrophe. In meinen sehr frühen Jahren, da war ich Anfang 20, da stand ich auf einer Bühne und hat es nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Seitdem ist das in meinem Kopf. Wenn ich viel Arbeit darin investieren würde, dann würde ich das wahrscheinlich wieder hinkriegen und dann könnte auch ich auf große Bühnen gehen und dort sprechen. Aber das würde mich sehr viel Energie kosten. Das würde mir sehr viel Kraft rauben und es würde mich vor allem abhalten von den Themen, die ich gerne mache. Dann hätte ich dafür weniger Zeit. Und wenn ich da jetzt so reflektiere, würde ich wahrscheinlich sagen, dadurch, dass ich vieles machen kann und gemacht habe von dem, was ich gerne mache, war das für mich auch keine große Belastung. Die Belastung kam mit der Familie dann dazu. Wenn dann im privaten Bereich noch ein Kind dazukommt, dann ist das eine andere Nummer.
Vielleicht auch nicht nur Belastung, ne? Sondern, also ja auch, schon, keine Frage, aber ja dieses Thema, was ist dann eben auch im Leben von Bedeutung, ne? Und dann natürlich kann man und sollte man, es ist auch so wunderbar, wenn man in seiner Arbeit, in der Tätigkeit, die man tut, aufgeht und das auch als, ne, ich mache das gerne, ich kann das gut, aber dann gibt's halt plötzlich ein Kind, eine Familie, wo man eben auch Zeit, ne? Und darum geht's ja, ne? Wir haben ja nur eine begrenzte Zeit. Und wie verteilt man das? Wie verteilt man das so, dass man damit auch selber ein gutes Gefühl hat?
Ja, das ist eine Zerreißprobe. Jeden Tag aufs Neue. Ja.
Wie gehst du damit um?
Oh, mal mehr, mal weniger gut. Also meine Familie steht an erster Stelle. Das ist so. Und das ist bei allen bei uns so. Das ist vollkommen okay. Familie first, immer. Also ich stecke dann beruflich zurück und ich kann jetzt aktuell auch nicht so viel machen, wie ich gerne möchte. Das wurde mir auch wiedergespiegelt nach meiner Elternzeit. Hat mich auch getroffen, muss ich ja auch ehrlich sagen. Wenn mir dann gesagt wird, du bist nicht mehr so präsent. Ja, aber wenn man vorher eher doppelt, also weiß ich nicht, 60 Stunden, 80 Stunden vielleicht sogar gearbeitet hat und jetzt wieder nur auf 40 Stunden zurückgeht, fällt das natürlich auf. Klar, das hat mich schon getroffen dann. Aber ich habe nur dieses eine Kind und ich habe nur diese Zeit mit ihm. Und das ist das Wichtigste, was jetzt ansteht dann, wenn irgendwas ist. Wenn er krank ist, dann bin ich da. Also ich teile mir das mit meinem Mann auf und das kriegen wir auch super gut hin. Aber ich würde immer beruflich zurückstecken für das Kind, für die Familie.
Magdalena, vielen Dank auch für die Einblicke in dein doch persönliches Umfeld. Vielleicht jetzt zum Ausblick, zum Abschluss auch ein Thema, was wir jetzt so komplett ausgeblendet haben, wo aber, glaube ich, auch jeder gerade im SEO-Bereich dran gedacht hat, KI. Was hat das vielleicht auch für so Implikationen? Und du hast am Anfang eben auch gesagt, na, ich überlege auch für unsere Mitarbeitenden, für unsere Kunden, wo geht's denn hin in der Zukunft und wie müssen wir uns da aufstellen? Für Klarneo auch vor dem Hintergrund von KI, wohin geht eure Reise oder wie stellt ihr euch da auf, damit ihr auch in Zukunft als Agentur erfolgreich seid?
Also KI ist das wichtigste Thema aktuell, auf jeden Fall, mit dem wir uns beschäftigen. Wir machen schon diverse Maßnahmen. Es hat aber nicht dazu geführt, dass wir jetzt alles umkrempeln. Also unsere Dienstleistungen, die reichern wir an durch KI, aber es ist nicht so, dass sich alles geändert hätte. Also das ist nicht so, wie wir das interpretieren, dieses Thema. KI ist eine Unterstützung in dem, was wir tun, aber es wird nicht alles komplett revolutionieren. Meine Einschätzung jetzt aktuell. Aber wir sehen schon, wir brauchen Leute, die sich damit auskennen, für die das die Leidenschaft für haben, sich da reinzudenken. Wir haben jetzt eine Person, die das Vollzeit macht, also sich mit KI beschäftigt, sowohl für unsere Kunden als auch für uns intern. Alle bei uns bekommen Schulungen, ganz speziell in ihren Teams, wie sie mit oder in welchen Prozessschritten sie KI als Unterstützung nutzen können, wie sie das am besten nutzen können. Ich glaube, die Herausforderung wird einfach sein, das sich dem anzunehmen. Ich glaube, das geht nicht mehr weg. Wir haben jetzt KI als Hilfsmittel für unsere Arbeit. Man muss sich darauf einlassen. Man muss, oder was ich da noch sehe, ist, dass, glaube ich, die Skillsets sich von den Personen ändern müssen. Also die Bereitschaft muss da sein. Sehe ich nicht überall aktuell, gar nicht nur auf Klarneo bezogen, sondern auch auf links und rechts geguckt, dass da bei vielen noch gar nicht so die Bereitschaft ist, KI in ihr Leben zu lassen. Ich sehe aber auch viel Angst noch davor, wie kann ich das nutzen? Ich meine, wir arbeiten für Kunden. Ne? Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir da keine vertraulichen Informationen von unseren Kunden in ein Tool packen, wo wir nicht wissen, wie werden diese Daten verarbeitet, wo gehen die hin, wofür werden die genutzt. Das ist ja auch nochmal ein Sicherheitsrisiko, was da vielleicht entsteht. Das ist schwierig, das gerade ja, herauszufinden, wie gehen wir damit um. Aber KI ist da und KI bleibt und ja, es wird sich, unsere Arbeitsweise wird sich ändern.
Und habt ihr noch dieses 120 Mitarbeitende Zielbild oder habt ihr mittlerweile auf 200 erhöht oder wo sind da eure Vorstellungen?
Also ich kann jetzt da, der Hinsicht sind wir drei Gründer uns nicht ganz einig. Ich für meinen Teil finde, dass wir jetzt mit 80 Personen an einer guten Größe sind, wo ich auch nicht unbedingt sehe, dass es noch weiter wachsen muss. Aber ich sehe nicht den Bedarf, dass es wachsen muss. Ich sehe eher, dass wir innerhalb dieser Teams arbeiten müssen, wie wir unsere Arbeitsweise verändern, wie wir unsere Skillsets erweitern, effizienter werden, ist auch immer so ein Thema. Ja, also 80 ist eine bequeme Zahl, würde ich sagen.
Auch spannend. Haben wir jetzt keine Zeit mehr darauf einzugehen, diese unterschiedlichen Ansätze im Gründerteam. Das ist, glaube ich, bei einer Teamgründung auch immer ein Thema. Aber lieber zum Schluss so deine Zusammenfassung für oder Botschaften, Ratschläge für Gründerinnen und Gründer, die sich jetzt auf den Weg machen wollen, im Agenturumfeld vielleicht was aufbauen zu wollen. Was würdest du mitgeben? Worauf ist zu achten, damit das möglichst erfolgreich wird?
Ja, weil wir jetzt gerade beim Gründerteam sind, bleiben wir mal kurz da. Wir drei sind alle sehr unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche Stärken und Schwächen. Und das ist, glaube ich, die große Stärke für Klarneo, der große Vorteil für Klarneo. Ich kenne Gründerteams, die sich sehr ähnlich sind. Das mag auch gut funktionieren. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass man dann auch gerne blinde Flecken hat, wenn man sich zu ähnlich ist in den Ansichten. Ich finde, also auf der Werteebene muss man identisch sein, man muss die gleichen Werte vertreten und man muss auch die gleiche Vision haben für das Unternehmen. Aber es hat sich für uns als vorteilhaft herausgestellt, dass wir so unterschiedlich sind und dadurch auch unterschiedliche Themenbereiche gut abdecken können. Es kommt dadurch immer wieder zu Konflikten auch, aber Reibung ist gut. Solange man sich danach wieder in den Arm nehmen kann und sich alles verzeiht, was man gesagt hat, ist das vollkommen fein. Also das würde ich sagen, Arbeit in das Gründerteam zu stecken und sich klar zu werden, ob man die gleichen Werte hat und ob man das Gleiche will am Ende des Tages. Ich würde sagen, ja, das mit den Prozessen, das ist mein Thema. Also ich würde immer gucken, dass man sich fragt, wo wollen wir hin? Und dann die Prozesse am Anfang glatt ziehen, weil dann hat man, in den meisten Fällen hat man da noch Zeit, das zu tun. Es ist mehr Pain, bestehende Prozesse zu ändern. Weil man dann Leute wieder abholen muss, dann nicht alle kommen gut mit Veränderungen klar. Da muss man sehr viel Kommunikation betreiben, Change Management. Aber wenn man es von Anfang an hat und sagt, oh, das ist das Toolset, das sind die Prozesse, so machen wir es, dann ist das, fällt es gerade in der Anfangszeit einfacher. Das wären meine Tipps. Und ja, hört auf euch selber, vertraut euch selber. Habt keine Angst, also traut euch die Sachen zu, das zu tun.
Vielen Dank, Magdalena.
Sehr gerne.
Vielen Dank auch an euch, die jetzt zugehört haben. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Themenwünsche habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast@für-gründer.de. Wir freuen uns auch über eine Bewertung des Podcasts, gerne auf dem Streamingportal eurer Wahl. Und ja, für heute heißt es dann tschüss. Ich wünsche euch viel Erfolg bei euren Projekten und bis zum nächsten Mal.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.